England at its best. Der große Britpod.
Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Hallo, ich bin Julia Klöckner. Ich bin 52 Jahre alt und bin aktuell die Präsidentin des Deutschen Bundestages. Also ich bin Bundestagsabgeordnete, war Agrarministerin, bin seit vielen Jahren Politikerin und ich reise gerne nach England. Und die diplomatischen und die politischen Kontakte nach England sind nach wie vor ja sehr intensiv, trotz Brexit. Und darüber erzähle ich euch etwas im Britpod.
Der Britpod heute ganz prominent, denn es ist, möchte ich sagen, die schönste Politikerin in Deutschland, eine der erfolgreichsten, eine der mächtigsten, weil sie ist die sozusagen zweite Frau im Staate nach dem Bundespräsidenten geworden in diesem Jahr 2025. Und wir begrüßen außergewöhnlicherweise die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Julia Klöckner.
Hallo.
Toll, dass du da bist, Julia.
Ich freue mich.
Das ist ein Wahnsinn.
Sehr gerne.
Also wir dürfen sagen, wir haben uns 2015 mal kennengelernt bei einer tollen Veranstaltung, haben immer wieder einen schönen Kontakt gehabt. Und jetzt bist du in verschiedensten Ämtern dieser Bundesregierung schon gewesen, Ministerin, jetzt Bundestagspräsidentin. Jetzt fragen alle, mag die denn auch England? Hat die irgendwas mit England zu tun? Und das ist eine Frage, die ich im Namen aller unserer Zuhörer natürlich gleich weitergebe. Warst du öfter in London? Bist du in London? Magst du England an sich?
Ja, klar. Also erstmal war ich tief, tief traurig, als der Brexit kam. Also diese Vorstellung, dass Großbritannien jetzt nicht mehr irgendwie zu uns gehört, zur EU gehört. Und ich habe auch als Ministerin mit den Kollegen in England zusammengearbeitet. Ich habe eine Freundinnentruppe und eine Freundestruppe. Wir fahren einmal im Jahr zusammen weg und da sind wir natürlich auch schon in London gewesen, zu Musicals, zu verschiedenen Veranstaltungen. Eine Freundin von mir hatte einen Freund in England. Also alles Mögliche. Es gibt tolle Weinmessen in England. Und ich habe mal ein Porträt geschrieben über den Zuständigen bei Sotheby's, Zuständigen für die ganz großen Weinraritäten. Ich war ja mal Weinjournalistin.
Weinkönigin übrigens auch noch, ne? Das war
ja,
90er, Abitur, 90er, 90er, Führerschein
habe ich auch. Ja, klar. Nein, war mal deutsche Weinkönigin, das stimmt. Und bin in einem Weingut groß geworden, habe aber auch als Journalistin gearbeitet und da ein Magazin mitgegründet für die Wein. Fachseite. Und da gehört natürlich Sotheby's dann irgendwann mit dazu.
Ich meine, muss mal sagen, du bist ja eine hochstudierte Frau. Was hast du
alles? Ich habe Theologie, Politikwissenschaft und Pädagogik, Staatsexamen gemacht als Abschluss und Magisterabschluss und dann ein journalistisches Volontariat, also eine Ausbildung noch zur Journalistin.
Und auch journalistisch zeitungsmäßig gearbeitet,
genau,
Artikel geschrieben.
War Redakteurin und Chefredakteurin und dann erst kam die
Chefredakteurin
Politik.
Sogar. Guck dir das doch mal an. Und kommst ja aus einer Familie eines tollen Weingutes, ja, aus welcher Gegend genau?
Aus Rheinland-Pfalz, von der Nahe, Bad Kreuznach, Guldenteil heißt der Ort. Und ja, ich bin irgendwie mit der Flasche groß geworden. Also mit meinem Bruder Stefan und ich, wir sind in einem Weingut groß geworden.
Und wir haben gestern gesagt, bei einer Hochzeit, bei der wir eingeladen waren, wir wollen etwas trinken, was die Engländer lieben. Und du liebst es auch als Frau sogar. Gin, englischen Gin,
Tonic,
oder?
Ich liebe Gin Tonic.
Ich auch.
In allen Varianten. Und irgendwie ein Gin Tonic geht immer. Und it's Gin O'Clock irgendwo auf dieser Welt.
Was magst denn du an den Engländern? Du hast ja während des Brexits auch arbeiten müssen, das abarbeiten müssen vielleicht und so weiter. Was magst du an den Engländern grundsätzlich?
Dass sie immer einen Schirm griffbereit haben.
Das ist wichtig, ne?
Das ist wichtig. Ich mag an ihnen so diese britische feine Art. Jetzt kann man natürlich nie sagen, dass ein Volk homogen ist. Die Menschen sind ja unterschiedlich. Genauso wie wir Deutschen nicht alle immer nur pünktlich sind.
So ist es.
Aber ich mag schon den Stil der Briten. Und ich bin eine durch und durch waschechte parlamentarische Demokratin. Aber die Royals in England, Leute.
Das fasziniert mich auch, oder?
Ja, irgendwie schon. Schön, dass sie so haben.
Ja, ich finde auch, wie kann eine Diskussion stattfinden, ob man die abschaffen will oder nicht? Da würde
sich
das Land abschaffen.
Nein, die müsste man erfinden, rein aus touristischen Gründen.
Ganz genau, das muss man auch sagen. Das denke ich ja immer, bei uns ist schade, dass man nicht irgendwie so, gut, wir haben einen Bundespräsidenten, wir haben jetzt dich natürlich auch ins zweithöchste Amt. Bist du denn da auch mal nach England eingeladen gewesen als Ministerin oder jetzt auch als Bundestagspräsidentin?
Ja, ich habe als Ministerin, als Abgeordnete, wirtschaftspolitische Sprecherin, bin immer wieder in London gewesen, auch auf Einladung von Studenten. Also von deutsch-englischen Studenten, die ein Summit veranstaltet haben. Und dort habe ich dann berichtet diskutiert. Spannend ist sowas.
Und klar. Britische Premierminister kennengelernt auch?
Ja, klar.
Bei dem Wechsel dort weiß man dann bald nicht mehr,
wie man die Trinke gegeben hat. Ja, man muss sich immer wieder neu orientieren, das stimmt. Und ich habe auch die Parlamentspräsidentin getroffen gehabt und noch bevor ich selber Präsidentin wurde. Ja, man ist immer im Austausch.
Das ist eine Parlamentspräsidentin, das ist ja gut festzuhalten.
Es gibt ja sehr unterschiedliche Formationen und sehr unterschiedliche Positionen. Das wechselt ja auch immer mal wieder. Aber das Interessante ist natürlich, mit den Ministern zusammenzukommen. Auch wenn man in der Opposition ist, da haben wir uns häufiger getroffen und umgekehrt auch und haben ausgetauscht, welche Probleme seit dem Brexit auch da sind. Zum Beispiel der Studierenden- oder Schüleraustausch.
Das haben wir bei unserer eigenen Tochter gemerkt, dass da plötzlich erstens sind die Schulgebühren horrende gestiegen, zweitens die Einreise. Ist das alles Keir Starmer-Regierung oder gab es das schon vorher, dass die diskutiert haben?
Nein, das ist eine Folge des nicht mehr Mitgliedseins in der EU. Und ein Erasmus-Programm, das ist etwas, was für EU-Bürger gilt. Diese Austausche, die gefördert werden oder auch das Ticket, dass man mit einem entsprechenden Europa-Ticket durch Europa Zug fahren kann, ist ja was Wunderbares. Aber wer beschließt, nicht mehr Mitglied sein zu wollen, der kann sich natürlich auch nicht die Rosinen rauspicken.
Du hast das ja auch mitbekommen damals, als David Cameron war ja eigentlich der damalige Premierminister, der so nebenbei im Wahlkampf eine Bemerkung gemacht hat.
Eine Abstimmung im Volk.
Dann musste der dazu auch stehen, was ja ein Wahnsinn war, dass das passiert ist. Habt ihr damals als Politiker geglaubt, dass das Konsequenzen haben würde oder dachtet ihr mal wieder irgendwie so Politiker
daher? Ich erinnere mich noch, dass unsere damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ihn massiv gewarnt hat. Sie hatten ja auch einen guten Draht, guten Kontakt. Und sie hat ihn massiv gewarnt. Sie sagte, diese Büchse der Pandora zu öffnen, kann böse enden. Und wir haben ja auch gesehen, welche Kampagnen gelaufen sind. Es war ja sehr protektionistisch, nationalistisch, mit Versprechungen, die gar nicht gehalten werden konnten.
Allen voran Nigel Farage und was weiß ich alles. Ja.
Auch die Landwirte, die leiden. Ja. Die leiden heute drunter. Heute wissen sie, was sie von der EU hatten.
Mir hat man ja erzählt, ich habe ja viel in Cornwall zu tun gehabt, unser Podcast-Partner hier, der Dr. Klaus Behling, auch wegen seiner Pilcherfilme, die er erfunden hat, dass angeblich die Bauern und Schafszüchter in Cornwall sauer waren wegen der EU, dass man dauernd irgendwelche Dinge einhalten musste, Stempel auf die Schafe und alles. Und die haben gesagt, das bringt uns überhaupt nichts. Obwohl die das meiste Geld von der EU bekommen haben, in dieser County sozusagen, haben die am meisten für den Brexit gestimmt. Wie ist denn sowas zu erklären? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Sehr kurzsichtig natürlich. Und sie wurden auch in Stimmungen reingetrieben, ehrlich gesagt. Und man muss mal eines sehen, wenn man einen gemeinsamen europäischen Markt hat, also einen Binnenmarkt hat, hat man als Verkäufer große Vorteile. Aber man hat dann auch Pflichten, gewisse Standards einzuhalten, Verbraucherschutzstandards, Tierschutzstandards einzuhalten, Ernährungsstandards einzuhalten. Und insofern kann es ja nicht sein, dass Gelder an Landwirte gezahlt werden und die einen halten sich an die Regeln und die anderen nicht. Klar hat das viele genervt und zum Teil ist es auch zu bürokratisch unbenommen. Aber die Folge ist, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Denn es gibt eine gemeinsame Agrarpolitik, also supranational. Das heißt, dass Gelder dann auch in die ländlichen Räume fließen. Und diese ländlichen Räume, die überproportional für den Brexit gestimmt haben, die trifft es. Aber auch noch am meisten.
Und Irland ist sehr reich geworden durch Europa, muss man ja sagen. Die konnten sich Dinge leisten, Straßen, alles. Irland war ja das Vorzeigeland sozusagen, der Teil, der zu Großbritannien gehört hat. Weil du gerade Gelder gesagt hast, interessant auch, dass die Engländer trotz des damaligen Beitritts zur EU nie ihr Pfund abschaffen mussten. Das war ja schon mal die erste Ausnahme, wo jeder gedacht hat, die haben sowieso eine Sonderregel. Aber mit denen lassen wir sie leben, weil dann bleiben sie drin, oder?
Ja, also gut, wenn es jemand wollte, okay, sagen wir mal so, die Engländer, gerade die exportiert haben, mussten ja dann selber am meisten umrechnen. Und für den Waren- und den Personenverkehr der Ungehinderten ist es natürlich gut, wenn man weder Grenzen noch geografische, also das heißt jetzt Trennwände hat, richtig, noch Währungsgrenzen hat. Also die Umrechnung ist immer so ein Ding. Aber okay, ich meine, daran Hätte man und wollte man es ja natürlich nicht scheitern lassen.
Und jetzt nach dem Brexit gibt es ja viele Geschäftsleute, sowohl Börsenmenschen als auch Geschäftsleute, die sagen, lohnt sich nicht mehr wegen der Umrechnung mit der Börse. Das ist alles nicht mehr das große Zentrum Europas im Prinzip. Da haben die sich ja im Prinzip auch geschadet. Sagt ihr das den Kollegen heute auch? Wie reagieren den Kollegen heute?
Gute Frage. Also als ich jetzt in England war und auch mit entsprechenden Ministern gesprochen habe, das wird sehr unterschiedlich interpretiert. Die einen sagen, oh, für uns ist das ein Schub. Das waren die Brexit-Befürworter und die anderen sagen, Desaster. Man kann eines feststellen, dass viele Betriebe, Unternehmen, Headquarters, ja, ihre Büros verlagert haben von London nach Dublin. Warum? Weil Dublin, Irland, englischsprachiger Raum, der einzige, dann, natürlich gut, wir haben Malta, aber wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass Irland dann plötzlich eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen hat. Denn sonst war das immer so, alle Schüler wollten nach London, genau, nicht nach Dublin. Ja. Die Betriebe, alle wollten nach London oder die Vertretungen nach London, aber nicht nach Dublin. Und das hat sich verändert und das spürt man natürlich auch in England, in London. Und ich habe es gesagt, die Landwirte, die spüren das, weil sie auch stark, sagen wir, im Fleischbereich vom Export abhängig sind.
Und die haben ja ganz viel Personal verloren nach dem Brexit. Ja. Die ganzen zugereisten Helfer aus Polen und sonst
Polen,
was, die Lastwagenfahrer, Busfahrer, alles.
Handwerker.
Ich war an dem Tag, wo es vollzogen wurde, dann in London, wir haben kein Benzin mehr gehabt, das muss ich mal vorstellen. Also das gibt Dinge, die kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was
lange
es bedeutet.
Warteschlangen.
Ja, Warteschlangen, genau.
Richtung Frankreich zum Beispiel.
Aber da du in der hohen Politik tätig bist als Bundestagspräsidentin, weißt du vielleicht auch, Sir Keir Starmer hat ja jetzt einen großen Schritt auch auf Friedrich Merz zugemacht und schon auf die vorige Regierung und auf euch jetzt auch. Da tut sich ein bisschen Positives, wo man das Gefühl hat, die wollen vielleicht wieder, vielleicht nicht wieder rein, aber es werden Grenzen wieder abgerissen oder wie?
Also erstmal wird weder die EU groß Lust dafür haben, nach einem ganz langen Auseinanderdividieren, das war schon sehr, sehr anstrengend auch, Auseinanderdividieren von Verträgen, von Geldern und vielem anderen, jetzt zu sagen, ach, war mal ein kleiner Versuch, jetzt nehmen wir euch wieder. Das wird so schnell nicht passieren. Aber die Option sollte dennoch möglich sein. Und ich glaube auch nicht, dass die britische Bevölkerung automatisch in der Mehrheit sagt, ja, das machen wir jetzt wieder. Da brauchen wir gute Argumente. Und ich glaube auch, die EU muss zeigen, dass mit Vereinfachung, Deregulierung und weniger Bürokratie man auch dazu gelernt hat. Der zweite Punkt ist natürlich, wir haben gemeinsame Interessen, unabhängig, ob wir gemeinsam in der EU sind oder nicht.
Nenn die
Stichwort,
doch mal.
Stichwort Verteidigung.
Genau.
Sicherheit. Verteidigung westlicher Werte.
Mit einer Atommacht namens England, ja?
So ist es. Und wir haben es ja gesehen, Angriff auf die Ukraine. Was bedeutet das? Was hat Präsident Putin vor? Wir sehen es mit Blick auf den Nahen Osten. Wir sehen es auch natürlich mit Blick auf Migrationsbewegungen. Und da gibt es schon gemeinsame Interessen. Und das ist, denke ich, gut, dass die englische Regierung mit den europäischen Regierungen im Gespräch bleiben will und auch zusammenarbeiten will, unabhängig davon, ob man Mitglied im gleichen Club sozusagen ist. Und dann gibt es natürlich noch Interessen, wo man sagt, bilateral, gerade wenn jetzt Mitarbeiter nach England müssen, das ist sehr, sehr aufwendig.
Jetzt haben wir noch die ETA für den Normalverbraucher, die man sich ausfüllen muss.
Genau so ist es. Ob man da nicht Vereinfachungen noch zum Beispiel hinbekommt. Also diese bilateralen Optimierungsversuche, die finde ich richtig und auch gut. Aber ich sage auch, man muss wissen, dass es Konsequenzen hat, wenn man einen gemeinsamen Club verlässt.
Ja. Das ist der River of No Return, meint ihr? Oder gibt es denn womöglich Stimmen, die sagen, auf Langfristigkeit hätten die Engländer wieder Lust, und aber ihr wollt nicht? Oder das
kann ich gar nicht beurteilen, ob die Engländer wieder wollen oder nicht. Vielleicht wird es irgendwann diesen Zeitpunkt wieder geben, dass die EU eine hohe Attraktion und Attraktivität wieder bekommt. Zweitens, dass die Nachteile auch mit dem Austritt in Verbindung gebracht werden in der englischen Bevölkerung. Und drittens, dass auch die Mitgliedstaaten der EU überhaupt sagen, ja, wir hätten euch gerne wieder.
Wie ist das denn für dich als Bundestagspräsidentin? Jetzt bist du ja relativ frisch im Amt, aber wenn jetzt England wichtiger wird, wieder auch als strategischer Partner, was wir gerade gesagt haben, NATO-mäßig und so weiter, knüpfst du dann auch langsam politische, diplomatische Bande darüber? Hast schon irgendwelche Pläne, mit wem man sich trifft? Oder gehst zu Keir Starmer in die Downing Street oder zum König Charles III. In den Buckingham Palace? Gibt es da irgendwelche Dinge, die deine Büros vorbereiten oder deren Leute vorbereiten?
Wir haben natürlich Kontakte erstmal auch zur britischen Botschaft in Deutschland. Da bestehen natürlich Kontakte. Ich habe Botschafterempfänge, wo ich natürlich auch mit den Briten in Kontakt bin. Zum anderen haben unsere Parteien Stiftungen in Großbritannien. Und ich selbst bin häufig auch über die Adenauer Stiftung dort zu Gesprächen, zu Vorträgen, zu Runden. Und umgekehrt kommen ja auch Delegationen nach wie vor nach Deutschland. Und sollte ich demnächst wieder in England sein, würde ich natürlich immer Amtskollegen treffen.
Jetzt dürfen wir noch ein bisschen auf dich persönlich mit dieser wahnsinnspolitischen Karriere kommen, die ja wirklich sehr außergewöhnlich ist, vom Parlamentsmitglied sein bis zur Bundesministerin für Landwirtschaft, jetzt die zweitwichtigste Position unserer deutschen Politik, gleich unter dem Bundespräsidenten über dem Kanzler, wenn man es mal genau nimmt, als Bundestagspräsidentin. Wie weit weiß man sowas vorher, dass das auf einen zukommt? Denn man wird ja das nicht, indem das am Vorabend verkündet wird. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
Ja, und dennoch bleibe ich diskret. Ein solches Amt sucht man sich nicht aus. Das kommt dann auf einen zu. Also man bewirbt sich dafür nicht. Mhm. Und wenn eine Wahl gewonnen worden ist, dann überlegt sich die Partei, die am stärksten vertreten ist, als Fraktion im Deutschen Bundestag, das ist die CDU-CSU, weil die stärkste Fraktion dann auch den Bundestagspräsidenten oder Präsidentin stellt, welche Person geeignet sei. Mhm. Und gleichzeitig laufen dann auch die Überlegungen, wer geht in ein Bundeskabinett rein, wer wird Regierungsmitglied. Und insofern gibt es dann so Planspiele natürlich schon.
Wie so ein Puzzlespiel, kann man sagen,
ja, auch
oder?
So ein bisschen, genau. Und bei mir war es so, dann bekam ich einen Anruf.
Von wem?
Von Friedrich Merz und hatte natürlich auch Gespräche mit der CSU, die auf mich zukamen. Also wenn CDU und CSU sich einig sind, ist das schon mal eine gute Sache.
Und du warst ja schon im Parteivorstand, logisch, und warst ja alles Mögliche dort in dieser Partei verdientermaßen und fleißigerweise. Aber wie geht man persönlich dann um, wenn diese Entscheidung auf einen zukommt? Sagst du, ich muss erst mal 2 Nächte drüber schlafen oder kann man da gleich spontan Ja sagen?
Nein, sowas zeichnet sich ein bisschen vorher ab. Schon mal so eine Überlegung wird man schon mal so ein bisschen Mensch und könntest du dir, wenn überhaupt, jemals vorstellen und so. Und ich hatte da vorher nie dran gedacht. Ja, und wenn dann die finale Frage kommt, dann muss man alle Sinne beisammen haben und dann sagen, okay, ich mach das.
Du hast ja schon lange unter Angela Merkel auch ein Ministeramt ausgeübt. Man weiß, wie hart das ist, vor allem in der heutigen Zeit der Politik, wo manche sagen, ich könnte es mir nicht vorstellen, das jemals zu machen. Jetzt sagen manche, das ist das schönste Amt der Welt überhaupt, Bundestagspräsidentin. Jetzt ist ja schon die zweite sozusagen. Kannst du dem was abgewinnen, diesem Adjektiv, das schönste überhaupt? Oder?
Also erstmal, was Tin angeht, Frauen hatten wir ja schon einige. Das heißt Annemarie Renger, Rita Süssmuth.
Ja, doch, Rita Süssmuth, ja, genau. Aber du bist die Jüngste unter allen, das muss man jetzt schon mal sagen.
Das ist wohl wahr. Stimmt. Habe ich noch gar nicht.
Ja, doch, das habe ich mal recherchiert. Du bist wirklich die Jüngste, ja.
Die Jüngste. Normalerweise.
Und die Bestangezogenste. Wenn ich das jetzt mal ganz privat, ja. Also, wenn ich sehe, schon bei deiner Vereidigung, was du für einen Style da reinbringst, ich sehe ja gern auch mal Vertreter des Parlaments irgendwie ordentlich angezogen und nicht nur mit dem Latschenpulli und sonst irgendwas. Und da hast du ja schon ein paar Sachen da so ein bisschen in die.
Ja, also, das ist das Hohe Haus. Und das Hohe Haus ist jetzt kein Catwalk, das wäre Quatsch. Aber wir setzen schon den Ton für die Diskussion in unserem Land. Wir setzen auch den Stil. Und wenn wir wollen, dass in den Internetforen und auch unter den Bürgern untereinander ordentlich miteinander umgegangen wird und dass wir auch ernst genommen werden, dann müssen wir uns selbst erstmal ernst nehmen in diesem Deutschen Bundestag und nicht so auftauchen, als würde man zum Zelten gehen oder gerade das Zimmer daheim tapezieren. Und auch keine politischen Botschaften auf Shirts oder Aufklebern oder Transparenten. Es gibt klare Regeln in diesem Parlament. Ich sorge dafür, dass die eingehalten werden. Egal, wer dagegen verstößt, da kenne ich weder eigene Fraktionen noch rechts, links, sondern die Tat, das Tun ist entscheidend. Und wir arbeiten mit dem Wort. Wir überzeugen mit dem Wort in diesem Parlament. Und persönliche Herabwürdigungen und auch Entgleisungen lasse ich eben nicht gelten, weil wir auch Vorbildfunktion haben. Und
du bist ja auch noch die Schnittstelle für den Bundesrat bei Gesetzesentwürfen dann sozusagen, richtig?
Also ich bin quasi auch die Schnittstelle zum Bundesregierung, denn Gesetze der Bundesregierung werden im Parlament sozusagen gelesen, so heißt das, erste Lesung, zweite, dritte Lesung. Es gibt kein Gesetz, das nicht durch den Bundestag geht, denn der Gesetzgeber, muss man sehr klar sagen, die Legislative, das sind die Parlamentarier. Und wir sind auch keine nachgeordnete Behörde der Bundesregierung. oder die Regierung hält sich ein Parlament, sondern das ist, wenn dann, umgekehrt. Und insofern ist der Parlamentarismus in Deutschland, die Transparenz und die Legitimation durch Mehrheit ganz, ganz wichtig und durch Wahlen, demokratische, freie Wahlen.
Ich frage mich ja immer, wie ihr Politiker das so macht. Jetzt warst du eine lange Zeit Bundeslandwirtschaftsministerin, musstest dich ein riesiges Ministerium einfinden, einlesen, referieren lassen, draußen das Richtige und Gute sagen oder bewirken auch. Und jetzt plötzlich bist du Bundestagspräsidentin und musst wissen, wie diese ganzen Spielregeln gehen. Kann man da sitzen wie in der Schule und sich Tag und Nacht vorbereiten? Weil in 3 Tagen wird man vereidigt. Da würde mir ja Angst und Bang werden. Wie soll denn das gehen?
Ich habe ja als Agrarministerin auch gearbeitet. Ich war schon mal parlamentarische Staatssekretärin in diesem Ministerium. Richtig, 2009. Ja. Dann komme ich selbst aus der Landwirtschaft. Ich habe meine Magisterarbeit über die europäische Weinmarktordnung geschrieben. Und ich habe immer auch im Agrarausschuss gearbeitet als Abgeordnete. Also mit der Materie war ich befasst und vertraut. Und natürlich hat man zahlreiche Mitarbeiter, die Experten und Spezialisten sind. Und es geht nicht darum, dass man als Minister alles weiß, sondern dass man mit seiner Urteilskraft die richtigen Entscheidungen aus dem zugetragenen Wissen auch dann zieht. Und auch richtig verhandelt, diplomatisch vorgeht, für Mehrheiten sorgt. Das ist das Entscheidende. Und jetzt als Bundestagspräsidentin, da bin ich ja gewählt worden vom Deutschen Bundestag, von den Mitgliedern in einer geheimen Wahl. Und da ist es so, ich bin seit über 20 Jahren Parlamentarierin, also in der Opposition, in der Regierung, Regierungspartei. Ich war sogar 7 Jahre lang Fraktionsvorsitzende im Landtag in Rheinland-Pfalz. Also man kennt die Spielregeln, aber dennoch muss ich jetzt viel tiefer eintauchen. Ich habe 3.200 Mitarbeiter in der Bundestagsverwaltung.
3.200 Mitarbeiter?
Ja, ich bin auch Polizeichefin dort, was die Liegenschaften angeht und die Sicherheit.
Ach, du dürftest quasi, wenn es Tumult gäbe im Parlament, so wie Russland damals Schirinowski, darfst du die Polizei einmarschieren lassen? Da braucht man keinen Innenminister vorher fragen.
Nein, ich bin quasi Herrin über die Liegenschaften des Deutschen Bundestages. Wir sind übrigens das meistbesuchte Parlament auf der ganzen Welt. 2 Millionen Besucher jedes Jahr. Und da ist es natürlich notwendig, Personal auch zu haben, die diese führen. Das ist Demokratie zum Anfassen. Ich meine, die Bürger zahlen uns und die wollen mal anschauen, was mit meinem Steuergeld hier gebaut worden. Die Kuppel ist ein ikonisches Symbol für den Deutschen Bundestag. Transparenz. Norman Foster hat diese Kuppel, also als Architekt hat er diesen Bundestag sehr stark geprägt. Und insofern arbeite ich mich natürlich nochmal in Parlamentsrecht und vieles andere natürlich intensiv rein. Tägliche Abstimmungsrunden, der Ältestenrat tagt. Ältestenrat heißt, dass aus jeder Fraktion Mitglieder zusammenkommen. Ich leite diesen Ältestenrat, um zu besprechen, was in der vergangenen Sitzungswoche zu monieren war oder welche Tagesordnung aufgesetzt wird, welche Gesetze kommen auf die Tagesordnung.
Anstrengender als Ministeramt? Kannst du das so vergleichbar sagen?
Was heißt anstrengender? Alles ist fordernd. Also wenn man seinen Job richtig macht, erstens gerne macht, ernst nimmt und richtig macht, dann ist alles fordernd. Egal in welcher Funktion, auch wenn man Oppositionsführer oder Sprecher für etwas ist. Ich bin natürlich sehr im Fokus und ich muss sehr darauf achten, verschiedene Richtungen zusammenzubringen, denn ich darf nicht parteiisch sein in der Amtsführung. Ich darf meine Haltung haben. Ich bin kein Neutrum, kein Politiker. Ich habe meine eigene Meinung, bin auch nach wie vor Abgeordneter, habe meinen Wahlkreis, bin Mitglied der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Aber ich darf nicht bei Rechten und Pflichten unterscheiden, welcher Abgeordnete welcher Fraktion angehört. Das wäre falsch. Ich vertrete den gesamten Bundestag.
Mir scheint, du bist relativ furchtlos. Erstmal bist du ja eine sehr starke Frau, das weiß man, ja. Aber wir sind ja in relativ gruseligen Zeiten angelangt, sowohl politisch Chaos stiften, Kriege. Die Welt ist irgendwie wie in Brand gesetzt, scheint es uns Bürgern. Und dann sind da die Politiker, die es irgendwie richten sollen, richten müssen, ihre eigenen Streitigkeit haben. Macht dir das persönlich auch oft Angst, wenn du weißt, du kriegst ja viel mehr Internas mit durch Bundeskanzler und Co., was zum Beispiel jetzt da in Amerika mit Trump und Co. und sonst was los ist oder im Krieg oder mit Putin. Wie denkt man denn da drüber? Sind das zwei verschiedene Menschen? Der eine sagt, privat habe ich Angst, aber offiziell darf ich keine haben, weil ich ja Politiker bin, oder wie?
Ach, Angst ist die falsche Kategorie. Also Angst habe ich jetzt keine. Ich bin besorgt häufiger mal, das schon. Die Frage ist, ob man all das, was man denkt, auch in Worte fasst und dann kollektiv die Leute besorgen würde oder in Unruhe versetzen würde. Aber ich glaube, den Bürgern ist schon sehr wohl klar, wie die Lage ist. Die sind ja
mündig
und nicht dümmer als wir, genau, im Gegenteil. Genau. So, und die bekommen natürlich mit, wie die Weltlage ist, und sie erwarten, dass wir unseren Job eben machen. Dass wir Demokratie, dass wir Parlamentarismus stabilisieren, dass wir erklären, warum wir welche Entscheidungen treffen, die Auswirkungen auf die Bürger haben. die Auswirkungen auf den Umgang mit dem Steuergeld haben. All diese Dinge sind notwendig. Und natürlich bekomme ich auch Hintergrundinfos mit, die Verschlusssache sind. Das heißt, die nicht den Raum verlassen dürfen und so etwas. Auch aus den Gründen, weil natürlich andere Geheimdienstinteresse an uns haben. Wir haben so viele Hackerangriffe auf den Deutschen Bundestag. Und da müssen wir uns aufwappnen, Stichwort Cyberkriminalität.
Siehst du persönlich Anfeindungen? Und ich habe jetzt letztens irgendwie in Steingarts Morning Briefing einen ganzen Artikel über dich gelesen, was da alles auf dich zukäme, seitdem du auch das Amt hast und so weiter. Da denkt man immer die arme Frau oft oder sowas, nicht? Und Frau und Mann, das wird ja in der Politik jetzt nicht mehr so unterschieden. Aber wie gehst du mit sowas um, auch mit Kritik oder so bösartiger Kritik?
Ja, also erstmal mache ich mir klar, das hat was mit meinem Amt zu tun. Wäre ich irgendwo anders im Büro, würde ich sagen, so. Zweiter Punkt ist, vieles ist parteipolitisch motiviert und vieles auch von Interessensgruppen. Und wir sehen das ja im Internet, die Angriffe kommen ja übers Internet. So, Social Bots, da werden Leute auch für bezahlt. Das sind, ist nicht differenziert, ist meist anonym. Und dann weiß man schon, Leute, da geht's um Klickzahlen. Und ich sag mir immer, meinen Ärger kriegt er nicht. Ich lese den Kram auch nicht.
Das ist ja sehr gut. Was ist für dich denn überhaupt im Moment in der Welt oder gerade in Deutschland, sagen wir mal, bleiben wir mal bei uns, das größte Sorgenkind, was man wieder auf die Spur bringen muss, würdest du sagen?
Ich finde die Diskussionskultur. Denn wir haben es, finde ich, fast verlernt, auch mal eine andere Meinung gelten zu lassen. Es ist nicht alles...
Ja, ich hasse immer.
Alles sofort extremistisch, nur weil es meine Meinung nicht ist. Weil was passiert sonst, dass ich Extremismus gar nicht mehr erkenne? Mhm. Wenn alles sofort extremistisch ist, dann sind die, die wirklich Demokratiegefährder sind, in einer sehr komfortablen Lage, ehrlich gesagt. Und insofern finde ich erstmal aushalten, auch Meinung im Rahmen der Verfassung natürlich, und nicht sofort mit diesem Abkänzeln, Hasshetze, anderen, also mit Lautstärke will man Argumente ersetzen. Das ist nicht gut. Und Lautstärke ist auch keine Mehrheit automatisch. Und ein weiterer Punkt sind natürlich extremistische Entwicklungen. Sei es Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus, alles, was vorhat, das bestehende System, unser demokratisches System, entweder lächerlich zu machen, zu unterwandern oder zu ersetzen, ist gefährlich.
Beginnt ja schon bei den Abgeordneten, wenn so viele Parteien mittlerweile im Bundestag sitzen, hast du ja noch eine schwerere Aufgabe, jetzt mit AfD und Co. irgendwie zur Rande zu kommen. Da muss man sich auch irgendwie wappnen. Wie geht man vor? Was lässt man durch? Was lässt man nicht durch? Liegt ja irgendwo auch im Ermessen der Bundestagspräsidentin.
Ja, es gibt erstmal ein klares Reglement und dann gibt's Erfahrungswerte und dann muss man aus der Situation heraus entscheiden. Und ich entscheide ganz gleich, ob etwas von ganz links oder ganz rechts kommt oder aus der Mitte kommt. Wenn das nicht in Ordnung ist, ist es nicht in Ordnung.
Also du bist eine, die mit harter Hand da durchgreift und einen neuen Wind reinbringt. Das haben wir Bürger alle gemerkt und gelernt jetzt von dir. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich für die tollen Background-Blicke, die wir heute bekommen haben, vor allem auch zum Brexit. Und sollte mal Sir Keir Starmer von dir eingeladen werden in den Bundestag, bitte sei so nett und lade uns dazu ein,
dass wir ein bisschen
was für unseren Britpod tun können. Ich bedanke mich ganz herzlich, wünsche großes Gelingen und weiterhin auch so schöne Modenschau, die wir dann mal hier sehen dürfen im Bundestag.
Wie gesagt, die Herren dürfen auch nicht anzuschauen sein, aber am Ende geht es um Inhalte, geht es um das, wofür wir gewählt worden sind.
Ich danke ganz herzlich, liebe Julia Klöckler.
Gerne.
Alles Gute. Bis bald.
Bis dann.
Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein paar schöne Bewertungssterne oder schreibt ein Review zu unserem Britpod. Und wenn ihr Anregungen, Ideen oder irgendwelche Themenvorschläge habt, schreibt uns auch gerne eine WhatsApp unter der Nummer 08152 989 770. Könnt ihr auch gleich nochmal im Begleittext unseres Podcasts nachlesen. Am besten speichert ihr diese Nummer wie einen neuen Kontakt, zum Beispiel unter dem Namen Britpod, ab und schon könnt ihr mit uns kommunizieren. Herzlichen Dank und bis zur nächsten Ausgabe von England at its Best, der große Britpod.